Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Ja, hallo und herzlich willkommen in der Rennrad-WG, dem Podcast für alles mit Rennlenker. Claude ist zurück. Ich bin dieses Mal auch wieder dabei. Wir schreiben mittlerweile die 44. Etappe.
Yeah.
Und hier in der WG, da wir ja wieder komplett sind, reden wir heute unter anderem über Training und Trainingsgadgets, sowohl für Indoor als auch für Outdoor-Cycling. Apropos Outdoor, 1.11. Ich habe es mehrfach heute geübt, dieses Wort zu sprechen. Es war der Radsport-Trainingsstart-Tag.
Nein,
Ach Gott, ja. Ich werde mir dieses Wort auf jeden Fall merken für die nächsten Hangman-Spielchen in irgendwelchen Freistunden oder Vertretungsstunden mit den Schülern, vor allem der Unterstufe. Genau, also Weltradsport-Trainingsstart-Tag.
Und weißt du, wo der herkommt?
Nee,
Begriff? Der Tim Böhme, der ist der ehemalige Chefcoach vom German Cycling oder wie hieß das Indoor Cycling Team da, ne, was der Bund Deutscher Radsportler aufgebaut hatte für Swift und so weiter. Wie hießen die German Cycling? Ich hab's vergessen.
Name weiß ich nicht, aber
das
ich weiß,
wovon
du
sprichst. Ist ja ein ehemaliger MTB-Profi, hat aber auch ein Buch geschrieben, Rennradtraining hieß das, glaube ich, war mal bestimmt 10 Jahre lang Bestseller, gibt es sicherlich noch. Und der ist heute, soweit ich weiß, für die Trainerausbildung beim BDR zuständig. Genau, weiß ich es gar nicht. Der war aber auch schon im Podcast vor bestimmt 2 oder 3 Jahren, der Tim. Und der hat mal diesen Hashtag geprägt vor ewig langer Zeit, damals auf Facebook, Weltradsporttrainingsstarttag. Denn eigentlich ab 1.11. ist bei den Profis zumindest die Off-Season zu Ende. Ja, die machen mal kurz 2 oder 3 Wochen Pause im Oktober, das ist deren Off-Season. Und dann fangen die schon wieder an und im Dezember ist man dann gleich auf Mallorca, viele von denen, und geben Gas. Und viele von den ambitionierten Jedermännern, Amateursportlern, machen es ja fast schon ähnlich. Also wenn du Leistung bringen willst, dann kannst du nicht irgendwie den ganzen Winter durchhängen und nichts machen. Ne?
Wobei die Pause relativ kurz ist, wenn du sagst, ein paar Wochen.
Ja.
1.11. geht schon wieder los, da denke ich jetzt erstmal an Pause. Aber ich habe es tatsächlich am 1.11. auch wörtlich genommen. Ich habe mich Outdoor Radsport-trainingsmäßig verausgabt. Du hast es gesehen, ich war im Schnee unterwegs.
Wahnsinn.
Ich meine mich zu erinnern, dass du Indoor geradelt bist. Du hast irgendwas ausprobiert, richtig?
Ja, eine neue App.
Da werden wir sicher noch drauf zurückkommen. Und ja, bei mir war es so, ich hätte mir Schneeketten gewünscht. Ich war ja ein paar Tage Auszeit nehmen mit Simon. Wir waren in Italien, Südtirol, auf der Seiseralm. Das muss man schon wissen. Das liegt nämlich über 1.800 Meter schon hoch. Und da, ja, wenn es unten im Tal regnet, ist oben natürlich Schnee. Hm. Und binnen ein paar Stunden lagen dann auch 15 cm Schnee. Und wir haben gesagt, zweimal wollen wir Radfahren gehen, zweimal wollen wir wandern gehen. Das ist nicht so üblich, Ende Oktober, Anfang November, bei Schnee. Aber es war herrlich und ein paar Passagen, na gut, da wären halt die Schneeketten schon gut gewesen. Aber wir sind auch ein paar Kilometer geradelt und haben die tolle Hochalm da, ja, fasziniert wahrgenommen.
Schön, schön.
Das war echt schön.
Ja, vor allen Dingen, das ist ja Höhentraining. Da bist du ja jetzt schon richtig drin. Ja, die roten Blutkörperchen werden gebildet und so weiter.
Ja, ich habe das Gefühl, ich habe nie aufgehört. Ja, da hast du recht. Ich habe das Gefühl, ich hätte nie aufgehört, weil ich war ja auch noch wandern mit den Schülern und es war auch immer über 2000 und es hat sich echt gelohnt. Ja, auf dem Weg dorthin, wir fahren ja auch ein paar Stunden von hier aus nach Südtirol, haben wir selbstverständlich Podcast gehört. Beim letzten war ich ja nicht mit dabei, weil ich dir nicht nach Mallorca folgen konnte.
Ja, aber und weil wir mittags aufgenommen haben, wo du noch keine Zeit hattest.
Ja, stimmt, da konnte ich ja auch nicht ganz genau, sonst hätte ich mir irgendwie aus der Ferne dazugeschaltet. Aber wir haben es natürlich interessiert gelauscht und Ist schon interessant, was der Timo Berner und Berner Bike so zu erzählen hatte über sein Leben, sein Radsportleben und die ganze Logistik jetzt mit der Firma und wie es alles funktioniert. Ich habe ja auch meine erste Radsportwoche auf Mallorca mit einem Berner Bike verbracht und es hat mir sehr gut gefallen. Und ja, dann habt ihr über die Strecken so gesprochen und eins weiß ich auf jeden Fall noch, weil ich da wirklich auch schockiert war und ich meine, ich habe dich auch sofort angeschrieben. Der Timo war ja ganz überrascht, dass du den Militärhügel, den Soldatenhügel, noch nie gefahren bist.
Als ja, genau.
Um Strecken ging ja. Und ich sagte, was?
Das ja, war nämlich weißt du, dass ich keine Berge fahre?
Naja, aber das ist jetzt auch, weißt du, das ist ja eine Anhöhe, die man
vielleicht
da fährt.
Bin ich das auch schon gefahren? Berg. Ich weiß es nicht. Ich habe das jetzt einfach, ich fahre ganz oft alleine, da fahre ich irgendwo entlang, da weiß ich ja nicht sowieso, was heißt. Wo ist denn das überhaupt? Ich wollte nicht nachfragen.
Also auf jeden Fall war es Teil der ersten Tour zusammen mit Cycling Olli. Und wir waren beide so begeistert von diesem Anstieg und alles, was danach kam. Und der wurde halt ganz oft bei uns in der Routenplanung berücksichtigt, weil der wirklich toll ist.
Aber wo ist er denn genau?
Naja, du fährst halt hinter Palma fährst du dann den Berg nach Norden hoch und dann kommt
das
der halt.
Das ist das oder was? Ist das ich da, weiß wo man richtig die Orte nicht mehr fährt oder was?
Ja, richtig.
Du bist ja schon gefahren wahrscheinlich, aber ich weiß halt nicht, wie das heißt.
Das Schöne ist halt, du fährst dann so ein Pinienwald hoch und schöne Serpentinen, toller Belag,
das Straßenbelag. Das kann das sein, ja, stimmt.
Und du fährst einmal an dieser Kaserne vorbei und dann hörst du es halt ab und zu links und rechts neben dir so Schießübungen, so Schüsse hörst du halt dann. Und ja, und dann, wenn du oben bist, ich fand es halt immer total schön. Und auch die Abfahrt ist jetzt nicht so, wo man sagt, ja, ich habe Höhenangst, ich kann da nicht fahren. Also ich hoffe, dass du da schon mal gefahren bist, weil sonst hättest du echt was verpasst. Ja.
Nee, das kann schon sein. Also diese Kante bin ich schon gefahren. Wo ich noch nie war, in Andratsch.
Mhm.
Ja, das wollte ich dieses Mal machen, weil ich auch eine Kollegin habe, die in, wie heißt das, Kaff vorne dran, zwischen Palma und Andratsch, auch so ein nobler Touristenort.
Ja. Ich fällt mir jetzt gar nicht ein, aber ich weiß,
nicht Perugia, was du... Das ist in Italien.
Nee, warte.
Aber so ähnlich, ja, also egal. Ja. Und da dachte ich weiß, dann fahre ich die mal besuchen und fahre dann bis Andratsch und dann irgendwie wieder zurück. Aber dann war an dem Tag und den Tag davor böser Wind und deswegen habe ich das nicht gemacht. Sonst wäre ich dieses Mal gefahren. Dafür ist eben dann meine Kollegin mit zwei kleinen süßen Kindern und dem Mann nach Arenal gekommen und wir haben so morgens um 10 mit den Kindern den Bierkönig angeguckt, aber es war nicht viel los. Oh
meinst du Santa Ponza?
Nee.
Kann es sein? Nee?
Mal weiter, hier googelt der Chef noch selbst.
Ich habe auch gerade geguckt, weil ich da gerade diese Bucht gesehen habe, noch Andratsch.
Santa Ponza kenne ich noch aus dem Studium, weil ich habe Tourismus studiert.
Magaluf vielleicht?
Nee, und ich musste in Santa Ponza immer so Hotelprospekte übersetzen ins Englische im Studium, um Englisch zu lernen.
Ui.
Nicht Magaluf. Ich sag dir, wenn ich es gefunden habe.
Alles klar.
Und hier auf dem iPad ist das nämlich mit dieser Kartendarstellung ein bisschen doof. Aber insgesamt. Red mal weiter. Wir haben währenddessen
ein bisschen erzählen, wie es dir auf Mallorca gefallen hat. Also die Bilder und alles, was du so geschildert hast, auch im Podcast. Ganz ehrlich, ich habe schon ziemlich viel Lust wieder bekommen, dort unten zu fahren. Und ich habe auch, muss ich jetzt mich outen, für Ostern gestern gebucht.
Ja, und du bist schuld. Kann ich. Danke. Auch gleich was. Aber ich habe es jetzt gefunden. Pergera heißt es.
Ah, okay, da wäre ich
jetzt
nicht
weiter als Magaluf. Ne? Also gerade Magaluf ist auf der anderen Seite dieser Halb- oder dieser Landzunge da irgendwie.
Ja.
Und dann geht es weiter nach Pergera und dann von da eben nach Andratsch. Und dann kann man dann über Calvia und sowas wieder zurückfahren. Das hätte ich gerne gemacht eigentlich. Aber naja, gut. Also du hast gestern gebucht und ich bin dran schuld. Danke. Ja. Sicherlich, weil du noch die 15% vom Berner Bikes abstauben wolltest. Ja, wahrscheinlich bist du die Einzige, die gebucht hat. Nee, stimmt nicht, weil ich habe vorgestern, wann war der erste? 31. Habe ich gebucht mit dem 15% Rabatt. Weil ich dann auch Angst hatte, dass in meinem Hotel keine Zimmer mehr frei sind. Der Michael von Berner Bikes, der dort eben die Fahrräder sortiert, putzt und instand hält, den wir alle gut kennen, der sagt, er hätte mit dem Hoteldirektor von Maria Isabel, also wo wir immer sind, gesprochen und würde im Anfang April bis Mitte April schon sehr eng aussehen. So, da habe ich einen Flug gefunden vom 5. April bis zum 19. April, yippie, und bin auf die Homepage gegangen, Marie Isabel, habe dann das Datum eingegeben, keine Verfügbarkeit mehr. Und dann habe ich dann sofort Berner Bikes angeschrieben und sage ich, habt ihr noch? Und es gilt auch heute auch noch die 15% Rabatt. Und dann hatten die wirklich im Kontingent noch Zimmer frei. Und dann habe ich sofort gebucht, ja. Mhm. Also 5. bis 19. April. Und du bist aber vorher, da wäre leider überschneiden wir uns nicht, ne?
Ja, genau, leider hat mir echt gut gefallen. Ich muss mir halt noch den Ferien hier richten und die gehen dann Ende März schon los. Ich glaube, irgendwas um den 23. rum. Und dann wollte ich halt, ich habe Ende März Geburtstag, dann wollte ich da noch zu Hause sein, weil ich die letzten zwei Geburtstage eh woanders war. Mhm. Und dann habe ich jetzt gebucht 27. März und bis Anfang April eben eine Woche. Nicht ganz so lange als sonst immer, ich glaube, das waren immer 9 Nächte, aber das passt ganz gut. Simon kommt natürlich mit und Flüge müssen wir noch fix machen, aber das dürfte kein Problem sein. Und
ich habe ja 14 Nächte gebucht.
Ja,
aber
das
nur, weil
ist
es nicht anders
natürlich
ging.
Schon.
Du weißt schon es, die Leser wissen es auch, dass ich immer noch für eine Lufthansa-Tochter arbeite, die leider irgendwann bald jetzt verkauft werden wird. Und momentan bekomme ich noch ganz gute Mitarbeiterkonditionen beim Fliegen, aber ist natürlich limitiert, nur dann, wenn Platz ist. Und deswegen habe ich nur einen fest gebuchten Hin- und Rückflug bekommen zu diesem Datum. Alles andere wäre Warteliste gewesen. Und nee, sorry, ich meine, wenn ich in meinem Fahrrad bin und sowas, habe ich keinen Bock auf Warteliste, dass ich vielleicht auch stehen bleibe. Und ich muss ja auch, wie gesagt, das Hotel buchen. Deswegen dann lieber 14 Tage. Und dann werde ich vielleicht auch zwischendrin an Ruhetagen vielleicht lieber ein bisschen was für die Arbeit machen. Also dann einen Arbeitstag einlegen, das ist auch ganz gut.
Das Cycling Olli, wird er auch dort sein? Weißt du seine Termine zufällig? Seid ihr
nicht
gemeinsam
aus,
oder ist er vorher im März?
Nicht aus dem Kopf, aber es ist im März
so.
Auf jeden Fall.
Mhm.
Ja.
Okay, ja.
Warum?
Ja, ich war nämlich auch irritiert. Ich glaube, der ist mit Kumpels dann noch auch dort von seiner, pass auf, Momente statt Segmente Gruppe.
Genau.
Ja, ich war auch etwas besorgt, ob wir da jetzt wirklich noch einen Platz kriegen, weil es sind ja auch Osterferien und hier in Bayern, um die Zeit, okay, wenn das Wetter gut ist, ab 1. März wird es dann langsam grün, aber es kann auch mal richtig lange noch grau und braun sein. Und da dachte ich dann auch, dass es voll ist, aber es war noch alles gut verfügbar, in Anführungszeichen, also für, für diese eine Woche.
Also ich meine, die Nachfrage, Mallorca hat wohl nach Corona jetzt wirklich explosionsartig zugenommen.
Das
war vor Corona, hat man zwar, oder ich habe immer noch den Eindruck, im März mehr Fahrradfahrer in Arenal gesehen als nach Corona. Mhm. Aber die Hotels sind eben schneller voll. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass es weniger Hotelkapazitäten gibt.
Ja.
Also ich habe nicht den Eindruck, ja. Aber offenbar gibt es eben auch andere Touristen, die jetzt dann eher schon um diese Zeit hinfahren. Und es macht ja auch Sinn, das Wetter ist ja meistens auch schon gut im März.
Herrlich gewesen, ja, stimmt.
Ja.
Du warst aber jetzt auch im Herbst und
ja, genau.
Dein Fazit, würdest du mir das empfehlen für die nächsten Ende Oktober, Anfang November Ferien?
Das habe ich ja auch meine Leser gefragt im Blog oder auf Facebook, auf der Blogseite, weil ich wusste es auch nicht und ich hatte irgendwie noch Urlaub übrig und hatte auch einen Flug gefunden, einen Mitarbeiterflug. War mir aber nicht sicher, also habe ich da mal gefragt und alle sagten, ey, mach das ist super toll und so weiter. Ja, ich dachte es eigentlich erstmal nicht, aber es war super toll. Also erstmal, das Wetter war stabiler als im März zumindest. Im April kann man auch von stabilem Wetter reden, ne? Aber ich bin angekommen, da waren da 28 Grad, relativ windstill, also allerfeinstes Fahrradwetter. Was mir aufgefallen ist, es sind viel weniger Rennradfahrer unterwegs und wenn, dann sind das schon so die Älteren oder auch mehr E-Bike-Fahrer und sowas, ja. Aber insgesamt auf den Straßen viel weniger als im März. Und wenn ich jetzt sage, es war super Rennradwetter, ich war vorher 4 Wochen in Wellen krank. Es ging immer von meiner Gesundheit auf und ab, ja, dicke Lymphknoten, Husten, ein bisschen Schnupfen, dann ging es wieder 3 Tage besser, dann wird es wieder schlechter. Die ganze Zeit, es war kein Corona, ich habe also 4 Wochen lang jeden zweiten Tag auch einen Corona-Test gemacht. Zum Glück gibt es die bei uns auf der Arbeit kostenlos und war es nicht. Aber auch allein das Treppenlaufen, ja, einmal kurz berghoch und Schnauf, ja. Und dann musste ich ja in der Zeit, wo ich krank war, auch noch Trainer, Smart Trainer, da hatte ich ja 2 Modelle zu Hause zum Testen. Ja, ich habe auch einen Kommentar auf YouTube, ja, warum schnaufst du gleich so, wenn du da reintrittst? Ja, Play, ja, der Hund, sorry, wenn ich sowas sage. Ja, ich war halt echt krank, habe den Trainer trotzdem für die Leute getestet, ne? Ja. Und habe mir da einen abgeschnauft. Und da hatte ich dann schon gedacht, Mist, wenn das nicht besser wird, kann ich nicht nach Mallorca fliegen. War dann beim Arzt. Der Arzt sagt dann auch, vielleicht brauchst du Antibiotikum. Dann habe ich da Citromax verschrieben bekommen. Das habe ich 6 Tage genommen. Ja. Es wurde aber nur bedingt besser. Ich bin dann trotzdem geflogen und bin die ersten Tage echt mit angezogener Handbremse gefahren und, was ich sonst nie mache, wenn ich im Freien fahre, mit Pulsgurt. Und da habe ich auch gemerkt, wie schnell der Puls oben war. Am ersten, am zweiten Tag, am dritten wurde es ein bisschen besser und so weiter. Aber so richtig so Druck aufs Pedal habe ich die ganze Zeit nicht bekommen. War aber auch nicht so schlimm. Ich habe mal gelernt, einfach langsam zu fahren und so im GA1, GA2-Bereich und nicht drüber und oft auch immer so diese Regenerationsschiene. Normalerweise, wenn ich am Rennrad sitze, kann ich ja nur schnell fahren. Also ich bin halt so. Ja. Ich übertreibe es dann immer ein bisschen.
Schnell das war diesmal gegen
gar
den
nicht
Wind.
So. Und das war eben, das war auch mal für mich so, eine, so ein Erlebnis irgendwie.
Ja. Wie lange schlecht. Warst du insgesamt?
10 Tage.
Ich wollte gerade sagen, es war mehr als eine Woche, glaube ich.
10 Tage und ich bin 8 Tage gefahren, weil wir hatten eben auch 2 Tage heftigen Wind. Da hatten wir auch im letzten Podcast drüber geredet. Ja, ich dachte nicht, dass es sogar 80 bis 90 km/h hatte. Das war aber dann nachts, als bei Timo und Petra da am Balkon das Glas kaputt gegangen ist. Ja. Aber ich hätte an den Tagen auch nicht fahren wollen. Und wir hatten am letzten Tag dann, das war Sonntag, auch wieder Wind so aus Süd-Südwest und dann wärst du so in die Insel reingefahren, weißt du, so kannst du super nach Petra oder nach Inka fahren und wenn du dann zurück musst. und das, also die letzte Fahrt zurück, die hat keinen Spaß gemacht. Und das waren, glaube ich, nur 90 Kilometer, aber mir wären fast die Oberschenkel geplatzt. Und dann dachte ich, ja, okay, und am nächsten Tag hätte ich zwar noch fahren können, weil ich erst am Nachmittag geflogen bin und hätte mir der Timo sogar noch mal ein Berner-Bike gegeben. Ich habe ja mein eigenes Rad dabei, aber er hätte mir noch eins gegeben, dass ich auch mal ein Berner-Bike-Probe fahren kann. Aber ich hatte auch gar keine Lust. Und dann kam eben meine Kollegin mit Familie und dann die Schinkenstraße entlang gelaufen.
Aber er hätte dir nicht seins gegeben, richtig? Das einzige Weiße.
Das einzige Weise hätte er mir wahrscheinlich nicht gegeben. Ich habe ihn auch nicht gefragt, aber das sieht schon geil aus. Aber ich weiß nicht, ob du schon mal ein weißes Rad hattest.
Ja, aber Mountainbike.
Mountainbike. Also ich weiß noch,
kein Rennrad.
Ja, also mein Traum war irgendwann, es muss unbedingt mal ein weißes Fahrrad sein. Dann habe ich mir ein weißes Rennrad gekauft. Und das war immer dreckig, vor allen Dingen, wenn man dann immer so ödige Hände hatte von irgendwie was reparieren oder Kette schmieren und sowas. Und dann packst du das im Rahmen an, um dann die Wandhalterung zu hängen und schon hast die schwarzen Flecken wieder dran. Und dann fängst du wieder an zu putzen. Also deswegen, ein weißes Rad sieht super hübsch aus, aber ich würde mir, glaube ich, keins mehr kaufen.
Ein Bekannter von mir hat sich gerade eins gekauft, ein Cervelo. Und das ist unglaublich hübsch. Das hat so ein bisschen so ein, ich weiß gar nicht, irgendwas mit Alpine, weiß ich nicht, wie die Farbe heißt, ein bisschen Glitzer drin.
Ja, das
ist aber schon so, sehr schön. Also da wäre ich fast schwach geworden, auch ein solches zu bestellen, aber nee.
Ich meine, ich habe immer die Titan-Fahrräder, die sind eben Titan-einfarbig und Titan zu lackieren macht gar keinen Sinn. Ja. Aber ich hätte auch schon mal gern wieder irgendwie ein bisschen Farbe im Spiel, so ab und zu. Als Abwechslung.
Das hast du, glaube ich, auch im Podcast erwähnt letztens. Und ja, ich glaube, der Timo hat da hier beigepflichtet.
Ja, doch. Also mal gucken, vielleicht kommt noch irgendwas ins Haus, aber ich bräuchte eigentlich gar kein Fahrrad mehr. Ich habe so viele und man kann ja immer nur eins fahren. Ne?
Ja, wir haben auch letztens erschrocken uns gegenseitig angeschaut, als wir aufgezählt haben, wie viele Räder wir haben, also jeder von uns. Mhm. Und das ist langsam etwas, aber gut.
Wie viel waren es denn?
Ja, ich zähle da allerdings auch mein
Ja, ich weiß.
Nostalgie-Vintage im Schlafzimmer stehendes Bike dazu.
Ich
Und dann
zähle
glaube ich,
auch mein Bonanza-Rad mit, wenn ich meine Fahrräder zähle.
ja,
Bonanza Fahrrad.
mein Stadtfahrrad und alles Mögliche. Ja, ich glaube, ich bin bei 7.
Naja, das ist auch ein guter Schnitt, ja, doch, so komme ich auch
Ja,
hin
es ist schon
momentan,
viel.
glaube ich.
Wobei eins zugegebenermaßen noch immer verpackt im Karton steht, also noch nicht
What?
zusammengebaut. Ja, der Rahmen davon.
Ach komm, warum
Ja,
das?
ist immer noch so. Ich weiß es nicht. Ja.
Du hast doch einen, wie heißt das gleich? Nicht Fahrradmechanikermeister, aber ein Fahrrad, wie heißt das?
Doch, doch,
Zweirad?
stimmt schon.
Meister?
Zweiradmechanikermeister, ja,
Ist
klar.
er, ja.
Ja, er hätte auch Zeit, er hätte es auch aufgebaut, aber mir fehlt der Lenker noch. Ich habe einen
Ach
ganz
so.
besonderen Wunsch und der ist wohl, also der ist ja gerade oder nach der Tour de France rausgekommen. Und den hätte ich ja halt gerne und der ist wohl sehr begehrt und somit lässt er sich momentan auch nicht wirklich bestellen.
Was
Und
ist das
deswegen
für
warte ich
einer?
noch. Das ist dieser, wo Vorbau und der Lenker praktisch eins ist, dieses ganze Cockpit von Roval.
Okay,
Genau.
ja.
Und davon die Aero-Variante und nicht der normale Runde,
Ja.
weil den normalen Runden hätte ich schon zu Hause gehabt, aber das ist einfach nicht meins.
Wenn schon, denn schon, ne?
Ja, jetzt muss ich halt noch warten, aber gut, es geht. Und dann habe ich mir gedacht, weil wir fliegen ja sowohl nach Mallorca dann Ostern, als auch nach, du hast geschrieben oder mir in den Notizen reingepackt, Teneriffa, aber es ist tatsächlich wieder Gran Canaria, so wie letztes Jahr. Und durch dieses Fliegen, ich habe da immer ein bisschen Angst, dass die halt, ja, man sieht es ja manchmal, wie die mit den Koffern umgehen, auch mit Radsportkoffern, also mit den ganz großen. Und da habe ich halt eins, das hat halt ein paar, ja, Schrammen im Rahmen und dann nehme ich halt lieber das, bevor ich das ganz Neue, weißt
Ja,
du,
und vor allem ist
hernehme.
es ja auch so, als mit dem Titanfahrrad, so wie ich das mache, ja, da kann auch mal eine Schramme rankommen, das ist dann Patina. Aber wo kein Lack ist, kann keiner abgehen. Ne?
Ja, klar.
Deswegen packe ich das in meine Radtasche und fertig ist es. Ne? Ach ja, du sagst es ja auch, wie war es auf Mallorca? Das Schlimmste war, ich war immer beim Frank, wo wir eigentlich Quaremont trinken. Und weil ich ja die ganze Zeit noch so ein bisschen krank war und aufpassen musste und vorher auch dann 6 Tage Antibiotikum genommen hatte, also quasi bis sonntags, als ich schon da war, ne? Ich bin samstags geflogen, bis sonntags musste ich das noch nehmen, habe ich mein erstes Quaremont, glaube ich, mittwochs erst getrunken. Ja.
Oje.
Und dann auch dann jeden Tag eigentlich nur eins und ansonsten alkoholfreies Weizen. Der Frank hat mich gar nicht wiedererkannt.
Ja, es ist natürlich schon eine große Entbehrung.
Genau,
Und
dafür
sicher
heute
hast du dich
Abend
drauf
im
gefreut.
Glas
Ui,
Quaremont. Ne?
schönes
Also,
Glas.
ja, nee, aber auch das Bier innen drin ist auch das Originale. Und ich habe
Dann
noch eins im
Prost.
Kühlschrank.
Sehr gut.
Ich kann dir leider durch den Screen des Laptops nichts rüberreichen. Geht
Ja, bei
nicht.
mir ist es noch das grüne Bier, was eigentlich Tee ist in der Thermoskanne.
Bisschen Rum reinmachen,
Ja,
dann wird
genau,
das
das
was,
würde
ne?
helfen. Genau.
Jo.
Ja.
Aber jetzt, wo wir schon bei Mallorca waren, bleiben wir nochmal ein kurzes Stück bei Mallorca, weil da ist so eine Story, die wir schon ganz lange vor uns herschieben. Dein
Stimmt.
Auftritt bei
Ja.
Mallorca 312 im April war das letztes Jahr,
Genau,
ne?
ich habe
Diese
jetzt noch
ist
mal
schon
nach.
dieses
Ja,
Jahr.
nee, also
Ah,
letzte Radsaison.
genau.
Ich habe jetzt auch noch mal nachgeschaut. Das war der 30.04. Und wir sind ja dahin geflogen, weil der 1. Mai, bekanntlich Feiertag, ein Montag war. Und wir konnten dann Freitag bis Montag fliegen. Und naja, wir wollten ihn halt auch mal gefahren sein. Ich kann mich nur gut erinnern, das war ja jetzt auch vor ein paar Wochen, ja, der Startschuss der Anmeldung, der ja dieses Jahr ein paar Minuten gedauert hat, also die Anmeldung oder die Möglichkeit, sich anzumelden, ein paar Minuten. Und letztes Jahr war es fast ähnlich. Ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte da gerade eine Freistunde und saß im Lehrerzimmer, habe die Seite offen gehabt, Simon war in der Arbeit, hatte die Seite offen und wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben und jetzt geht's los. Ne? Und ja, dann haben wir uns da angemeldet, haben auch einen Startplatz beide bekommen. Die Anmeldung war jetzt nicht so ganz einfach, weil das ständig mit den Sprachen hin und her springt. Deutsch gibt es nicht, dann ist Englisch noch und Spanisch und Katalan, soweit ich weiß. Und dann kommt immer erst das Katalan und es musste man ständig die Sprache einstellen. Das fand ich ein bisschen doof, aber es hat geklappt letztes Jahr. Ja, und so haben wir halt Flug gebucht, Hotel im Norden auch war das. Kann Pickerfall, soweit ich mich erinnere. Und ja, Es war natürlich ein Riesen. Ja, es ist und wird wieder sein, ein Riesen-Event von 8000 Startern. Ich glaube, dieses Mal, also 2023, war das erste Mal mit so vielen. Vorher muss es wohl kleiner gewesen sein. Aber es ist viel zu viel. Es sind viel zu viele Starter, es ist total unübersichtlich.
Und wie lange ist denn die Startzeit? Also in welchem von bis darf denn da gestartet werden?
Also es war, glaube ich, Startzeit um 7 Uhr, aber es wurde halt nicht unterteilt in Startblocks. Also weder nach Nummern noch nach irgendwie. Du kommst halt in der Früh hin. Je früher du da bist, desto weiter vorne stehst du natürlich. Oh, aber dann kannst du dich ja, richtig, du kannst dich ja zu Nachtzeiten schon hinstellen eigentlich. Also wir haben uns da hingestellt, da war es ja noch dunkel. Und naja, also ich habe halt mit jemandem gesprochen, der bekanntlich solche Sachen öfter fährt, schon mehrfach Ötztaler gefahren ist und auch wirklich sehr flott und solide immer unterwegs ist. Den habe ich dann auch ein bisschen in Anführungszeichen interviewt, weil der auch das Jahr zuvor schon gefahren ist. Und der meinte halt, er hat dieses und letztes Jahr den Startplatz über Hürzeler gebucht und das Paket mit den Unterlagen sonst in meinem Store bekommen. Das war okay. Aber dieses Jahr musste er das auch in den Zelten holen. Aber da hat irgendwie keiner genau Bescheid gewusst. Die standen ständig oder mehrfach in der falschen Schlange. Und dann wurden die dahin geschickt und dorthin geschickt. Und der hat gesagt, da ging es ja eigentlich schon los. Also alleine die Startunterlagen holen war dieses Jahr echt problematisch. Und das ging nicht nur ihm so, sondern halt weiteren auch. Und er fand das halt nicht unbedingt schon mal eine gute Voraussetzung für das Rennen. Nervig. Dann die Startaufstellung selber. Er hat zwar gesagt, er kam gut weg, aber er weiß, dass es sehr chaotisch war, weil es immer über die Seitenstraßen war. Also Seitenstraße zu dieser Startline oder dieser Startallee. Und ich kenne das, ähnlich war es bei der Mammut auch in Le Bourg, also in Frankreich. Ich habe es jetzt nochmal nachgeschaut, da waren es an die 5000 Starter, also auch schon eine Nummer. Aber wahrscheinlich noch ein bisschen überschaubarer als diese 8000. Und was halt ein Riesenmanko war, das waren diese Verpflegungsstellen, die viel zu klein waren für diesen Ansturm. Plus diese vielen Schwarzfahrer. Also Schwarzfahrer in Anführungszeichen, das sind unglaublich viele Leute. Da gab es echt dann noch einen richtigen Shitstorm mitgefahren, die keine Starterlaubnis hatten. Also die halt keine Startnummer hatten und trotzdem die Verpflegungsstellen genauso genutzt haben. Mit das Wasser, mit Essen, mit kompletter Verpflegung. Plus auch noch die Abstellmöglichkeiten, die eh schon unglaublich wenig waren. Stell dir vor, du fährst da mit deinem eigenen sehr teuren Rad und kannst es nirgends hinstellen, brauchst aber was zu trinken, dann legst du es auf den Boden, da fällt jeder drüber oder du hängst es irgendwo auf und dann wird mal alles runtergerissen. Also es waren lange Schlangen, das hat der mir auch bestätigt, obwohl er nicht jede Verpflegungsstelle angefahren ist, für egal was. Ja, und dann kein ISO an manchen Verpflegungsstellen. Er dachte vielleicht, dass es nur ihm so ging, aber also von der Zeit her, aber er war ja vorne mit dabei. Also wenn man es so vergleicht mit allem, was man so gefahren ist und was ich weiß, was er eben fahren kann und wo er schon überall war, dann hat er gemeint, es war schon dürftig. Und mir ging es ja ähnlich. Ich wollte eigentlich die 225er Strecke fahren, habe aber am Start so viel Zeit verplempert, in Anführungszeichen, weil ich ja nicht nach vorne gekommen bin. Ich glaube 35 bis 40 Minuten. Erst dann bin ich über die Startlinie gefahren und habe halt dann die Cut-Off-Zeiten nicht ganz geschafft, weil ich bei der ersten Verpflegung noch, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten verloren habe. Ich musste mich halt verpflegen. Es war heiß, ich brauchte was zu trinken. Und dann biegst du mal ab nach dem Kloster. Einmal links in den 167er und einmal rechts für 225 oder 312. Und dann hieß es halt schon von der Polizei und von den Straßensperrungen, nee, hier ist dann Schluss und so weiter, sind aber trotzdem ein paar rechts gefahren. Hätte ich auch machen können, weil du fährst halt dann einfach ganz normal und gehst halt davon aus, dass du wieder Verkehr hast, also dass die Straßen nicht mehr so freigehalten werden. Aber ich war da irgendwie eingeschüchtert oder was auch immer und habe mir gedacht, lieber nicht. Naja, und dann bin ich die 167 gefahren. Es waren 2200 Höhenmeter und die anderen, die sind halt schon eine Nummer mit 3,9 und 5050 Höhenmetern. Naja. Simon hat die 312 gefahren, aber hat dasselbe berichtet mit den langen Schlangen, kein Platz. Also es war wirklich, ich habe ein Foto mal gemacht, ich glaube, ich habe es ja immer geschickt. Das war ein Gewurle, das war ein Ameisenhaufen, also Spaß ist das nicht mehr. muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und ich fand es auch gerechtfertigt, dass man sich über die Schwarzfahrer natürlich aufregt. Ja. Ich war nur verwundert über die Entscheidung dann. Ich weiß gar nicht, wie sie es jetzt machen. Ich habe es auch nicht mehr verfolgt, dass eben im nächsten Jahr, 2024, wo ja schon alle Startplätze vergeben sind, dass sie die Starter nur mit diesem offiziellen Trikot fahren lassen. Also, dass du nur an die Verpflegungsstellen kommst, wenn du das offizielle Trikot fährst.
Ja, und eine offizielle Nummer reicht nicht am Trikot.
Ja, sollte man ja eigentlich auch überprüfen. Du hast ja halt am Rücken. Und es ist ganz ehrlich, du kannst es gar nicht mehr überprüfen bei dieser Menge. Mhm. Also du kannst, wenn du Essen ausgibst, wenn du Getränke auffüllst, du kannst es gar nicht mehr bestimmen. Das ist so ein Ameisenhaufen.
Naja gut, ich meine, wenn jetzt jemand keine Nummer am Rücken hat, ja, aber dann kannst du ja nicht, dass jeder sich rumdreht. Jetzt verstehe ich vielleicht, warum, ich bin ja früher mit den Wetternrundern in Schweden gefahren, in Schweden man die Nummer vorne haben soll. Vielleicht liegt das auch daran, dass man in Verpflegungspunkten schauen kann, ob jemand eine Nummer hat. Das habe ich nicht verstanden, glaub, aber klar, dann bist du noch sofort Rolle.
Oder sichtbar. Auch ein Bändchen am Arm, bloß manchmal gehst du ja, einer hält die Räder, der andere läuft vor und holt die vier Flaschen oder zwei Flaschen für beide. Weißt du, da hast du halt dann oft, auch da kann jemand irgendwie illegal in Anführungszeichen dastehen und sich das Zeug holen oder
ja, aber
holen
das geht
lassen,
ja auch
oder?
Mit dem Trikot, sagen wir mal ganz ehrlich. Dann holt einer mit vier Flaschen für die anderen, ganz die nicht bezahlt haben, die Getränke und so weiter. Das ist ja dann auch irgendwie, jetzt ist halt echt eine schwierige Sache. Aber was mir natürlich am meisten am Zeige ginge, so wie du jetzt dann das geschildert hast, ist die Startnummer-Ausgabe und der lange Start. Ich habe in London mehrfach bei London 100 mitgemacht, also bei den 100 Meilen. Und dann hatte man zwar Startblocks gehabt, das ging im Olympiastadion los, dort, wo 2012 Olympia war, ne? Also da, wo die Radbahn und alles war. Und dann hast du aber dann teilweise auch dann 3 Stunden vor Start da sein müssen. Du hast dann die ganze Zeit in einem Block gestanden, konntest quasi nicht mehr pinkeln gehen und nix. Das war nicht doll. Ja. Und
das gut, ist London nicht schön,
waren damals auch so um die 15.000 bis 20.000 Starter. Das ist schon eine Masse. Mittlerweile haben die, glaube ich, noch mehr. Ja. Und eben jetzt wieder zurück zur Wetternrunde. Die hatte ja früher auch um die 20.000 Starter. Da wird er dann gestartet ab freitagsabends 19 Uhr bis samstags mittags um 12. Mittags um 12 sind so die Halbprofis dran. Ja, die im kompletten Team fahren, Vollgas. Und so die langsamen, die fangen dann eben schon freitags abends an und hast dann eben Zeit, bis samstags nachts zurückzukommen. Und das fand ich genial. Du hast dann eben dann deine Startzeit und deinen Startblock und dann steht da eben 2.32 Uhr Block B. Ja? Und dann bist du um 2 Uhr, ja, 25 wahrscheinlich schon da, ja, und dann musst du noch ein bisschen warten, nur haben 3 Startblocks und irgendwann wird dann aufgerufen eben 2.32 Uhr Block B und dann stellen sich die 60 Leute da rein, ja,
genau.
Und dann
so zitzt,
jede Minute geht da so ein Block raus.
So und dann, ist es eigentlich gedacht auch bei Großveranstaltungen, weil wie willst du das denn anders machen? Und wie gesagt, 40 Minuten zu warten, bis du mal diese 100 Meter nach vorne kommst, das fand ich halt wirklich extrem. Ich war da vielleicht auch ein bisschen zu naiv oder weiß ich nicht, also 8.000 ist so eine unwirkliche Zahl, weil beim Ötztaler zum Beispiel, da ging das ja auch viel schneller. Oder ich war ja dann, das war jetzt im April, ich war im Juni ja nochmal bei einer Veranstaltung und da muss ich sagen, da ging alles wie am Schnürchen. Das war für mich die Paradeveranstaltung schlechthin, wo ich auch wirklich jedem empfehlen kann und auch jederzeit wieder mitfahren würde. Die war da in Südtirol eben, in Feltre. Das war dieser Sport für Dolomiti. Kannst Gran Fondo oder Medio Fondo wählen. Da ging es aber sowas von zackig. Und ähnlich wie du gerade gesagt hast, aufgerufen, Startblock und dann bist du da rein und konntest dann über die Linie fahren. Aber so, ich kann mir an einen Kommentar erinnern, den habe ich dann gelesen im Nachgang, als das Organisationsteam eben geschrieben hat, dass es eben gar nicht geht und hat er halt über die Schwarzfahrer beschwert und das ist absolutes No-Go und nächstes Jahr wird es eben verändert, muss in diesem offiziellen Trikot gefahren werden. Da hat einer nachgefragt, ja, aber warte mal, man konnte ja auf der Expo schon einen Tag vorher zum Beispiel das Trikot auch kaufen. Weißt du, ich meine, theoretisch kannst du dir das dann holen für, ich weiß nicht, was hat es gekostet, 60, 70 Euro Und dann fährst du mit dem und kannst dich komplett den ganzen Tag vergnügen. Und das ist natürlich kein Vergleich zu dem offiziellen Preis, den du bezahlst.
Was zahlst du normal dafür?
Ich meine, das ist 160 oder 170. Mhm. Du kannst dann immer nur auswählen mit der Versicherung oder mit Socken. Und ja, kannst du die ganzen Extras noch dazu buchen. Aber ich glaube, also 160 plus minus. Mhm. Aber das war ja ein paar Minuten, hat es ja gedauert. Und dann waren die Startplätze schon weg. Also die Nachfrage ist ja da.
Ja, das war dieses Jahr auch wieder definitiv. So. Das habe ich aber dann auch von Leuten gehört. Ich weiß gar nicht, ob ich das über Leser vom Blog erfahren habe oder auf Mallorca von Leuten, mit denen ich gefahren bin. Aber dann war irgendwie das System zusammengebrochen, dann ging gar nichts mehr und dann konnten wir am nächsten Tag
noch irgendwie bestellen. Genau, richtig, ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Mhm. Stimmt. Ja, einerseits, klar, es ist ein Riesen-Event, es ist was Besonderes, die komplette Insel abzufahren, mehr oder weniger. Ich habe es jetzt erlebt und würde es jetzt sicher nicht nochmal machen.
Ja.
Aber gut. Was habe ich noch? Ich schaue mal auf meine Liste. Ja, der Claude zeigt mir gerade etwas, worauf ich eingehen soll. Natürlich. Also, Mallorca haben wir abgeschlossen. Mallorca 312.
Ja, nur bedingt. Und deswegen.
Bedingt, ja. Du hast nämlich etwas an deinem Gesicht, an deinen Ohren gehabt, an den, wie sagt man dazu, Riemen vom Helm?
Genau.
Und ich kann mir nicht erklären, bis vorhin konnte es mir nicht erklären, was das war.
Kannst du ich habe es ja eben vorher schon mal gezeigt. Ich versuche es jetzt nochmal zu erläutern.
Keine Chance.
Das sind so zwei kleine Kästchen. Ja. Es steht Alec drauf, das ist der Hersteller. Das Modell heißt Punk. So ein Kästchen ist ungefähr 5 cm lang, vielleicht 2 cm breit und vielleicht einen halben Zentimeter hoch, also wie so diese ganz kleinen Streichholzschachteln, die es früher mal gab, so in der Größe. Und die hängt man sich links und rechts an den vorderen Riemen des Helmes, ja, also vor die Ohren. Und es sind quasi eingebaute Lautsprecher drin und Mikrofone. Das ist also dann so ein Intercom-Device eigentlich. Man kann darüber sprechen. Einerseits habe ich ganz normal versucht, auf Mallorca damit zu telefonieren, auch einen WhatsApp-Anruf gemacht oder auch ganz normal Musik gehört oder Podcasts. Das geht sehr gut, gerade das Podcast-Hören. Ich höre ganz gerne beim Fahrradfahren Podcasts. Und je schneller ich fahre, Abfahrt runter oder gerade auch auf Mallorca mit viel Wind von vorne, ja, dann hast du an den Dingern, die du auf den Ohren hast oder vor den Ohren, diese Schocks, Kopfhörer, die ich normalerweise fahre, schon Windgeräusche, dass man nicht mehr jedes Wort im Podcast so versteht. Ja? Also ich höre meistens Podcasts und dann ist es blöd, dann mache ich dann lieber den Podcast auf Pause, bis ich dann irgendwie Abfahrt gefahren bin und dann höre ich wieder weiter, wenn ich wieder langsamer bin. Und das geht mit denen besser. Also irgendwie haben die, weil die nicht so direkt vorm oder am Ohr sind, ja, hört man diese Luftverwirbelung an den Dingern nicht so. Und der Sound ist relativ klar. Ich konnte also auch bei 50 km/h mit Gegenwind bergrunter dann immer noch den Podcast hören. Das hat mich begeistert. Und das Zweite, was mich begeistert hat, ist, dass die nach vielleicht 5 Stunden Podcast hören, beim Frank, als ich dann mein alkoholfreies Bier getrunken habe hinterher, in der App mit 80% Batterie noch angezeigt wurden. Also sie haben in der Zeit nur 20% Batterie verbraucht. Das ist hervorragend, aber dafür sind sie halt auch ein bisschen größer. Das ist wahrscheinlich auch ein größerer Akku drin. So, und dann haben die eben noch eine App. Wenn dein Telefon mit dem Internet verbunden ist, dann kann man über diese App auch Voice over IP machen. Man kann Gruppen bilden von Teamfahrern oder von Radfreunden, mit denen man zusammen fährt oder eben halt, die sich vielleicht in derselben Gegend aufhalten. Da kann man chatten, so wie wir chatten hier über den Computer während des Fahrradfahrens mit den Leuten, die eben gerade live sind. Ja, man kann sich selbst muten, dass man nicht gehört wird, den anderen trotzdem zuhören. Das funktioniert. Der Sound ist und die Sprachqualität nicht ganz so pralle, ist eher so wie Walkie-Talkie. Aber auch das funktioniert, zumindest haben wir mal getestet, so bis maximal 30 km/h. Von der Sprachqualität so noch, dass man eben den anderen verstehen kann. Das ist schon klasse. Nicht super klasse, aber besser als alles andere, was ich bisher in dem Bereich gesehen habe. Was mir nicht so gut gefällt, ist die Usability. Die haben nur einen Knopf links und rechts, sondern je nachdem muss man alle beide drücken für 4 Sekunden, für 2 Sekunden oder links oder rechts oder was auch immer. Und dann machen die verschiedene Dinge. Ich glaube, wenn man sich damit intensiver beschäftigt hat, lernt man das auch irgendwie. Aber es war für mich nicht so nutzerfreundlich. Also ich habe die einfach mitgenommen, habe mal kurz durchgelesen in der App, wie die Funktionen sind. Dann sage ich auf Rate, wusste ich nicht mehr, muss ich links oder rechts drücken. Und dann hat man auch, es war nervig. Ich wollte mit einem Freund zusammen eben dann die beiden testen während der Fahrt, als wir nach Signeo zur Radbahn gefahren sind. Und ich habe meine, die am Tag vorher noch wunderbar gingen, nicht mehr mit meinem Smartphone konnektiert bekommen, weil ich einfach den falschen Knopf gedrückt hatte an dem Morgen. Und ich habe immer wieder den falschen Knopf gedrückt. Als wir dann hinterher beim Frank gesessen haben, da ging es auf einmal, da habe ich es anscheinend richtig gemacht. Und dann waren meine konnektiert und die des anderen auch. Und dann sind wir eben nochmal an der Playa hochgefahren und runter und haben eben dann Sprachtests gemacht. Deshalb waren wir auch nicht schneller als 30, weil das an der Playa einfach nicht so richtig gut geht. Das hat mich genervt. Da hätte ich mir vielleicht zumindest mal noch einen zweiten Knopf für ein Aus und für die Bluetooth-Verbindung gewünscht und alle anderen für lauter leise vielleicht noch einen zweiten Knopf. Falls jemand von Alec den Podcast hört, was ich nicht glaube, ist eine amerikanische Firma, das wäre eine Anregung. Aber jetzt einfach nochmal.
Groß genug wären die Dinger ja für einen weiteren Knopf.
Genau.
Da wäre genügend Fläche da, weißt du?
Ja, ja. Ein Paar kostet 144 Euro, wenn man die bei denen auf der Homepage bestellt, inklusive kostenlosen Versand nach Deutschland. Zwei Paar 268. Im Vergleich zu Kopfhörern eigentlich nicht so teuer und wie gesagt, längere Batterielaufzeit, gute Hörqualität bei Podcasts. Ist jetzt kein super Sound, wenn man Musik hört, aber auch dafür reicht es eigentlich. Beim Radfahren hat man sowieso kein Hi-Fi. Kann man die echt voll empfehlen. Also ich habe die jetzt bei mir an dem einen Helm, an meinem neuen Abus, ist das eine Paar dran. Und deshalb fahre ich jetzt auch morgens mit dem neuen Abus zur Arbeit. Da habe ich vorher einen anderen Gamechanger gehabt. Aber weil die jetzt eben gerade dran sind, weil ich die besser finde als die Shocks, die ich gerade fahre. Das ist eine coole Sache. Aber auch da, man muss eben den Helm auf dem Kopf haben, um hören zu können. Ja? Und ich bin dann auch quasi im Mallorca im Hotel die Treppen runtergelaufen in den Radkeller mit dem Helm offen. Mit den anderen Beschreibungen, warum hat der jetzt einen Helm auf? Ja? Weil ich einfach schon Podcasts gehört habe. Ja? Das ist der Nachteil. Man kann die eben dann ohne diese Riemen oder ohne den Helm nicht benutzen.
Jetzt, wenn du kein Radfahrer bist, setzt du dann auch irgendeinen Helm auf? Nee.
Nee, eigentlich nicht, aber die haben, glaube ich, noch andere Modelle. Die haben noch eins für Skifahren, wobei die Dinger sicherlich auch an Skifahrerhelm, der Riemen hat, auch dran geht, aber es gibt doch noch was anderes. Ob die auch noch welche haben für Fußgänger oder keine Ahnung, weiß ich nicht.
Ich habe jetzt einen neuen Helm und zwar einen Reithelm. Da könnte ich sie noch dran packen.
Aber das siehst du, beim Reiten ein bisschen Podcast hören.
Ja, zum Beispiel, genau. Du hast gemeint, du fährst in die Arbeit damit. Mhm. Du hast letztens, da waren wir begeistert, hat der Simon gleich gemerkt und mich darauf angesprochen, was das oder wie besonders dieses Gadget ist. Du hast die Lupine als Beleuchtung und die ist ja sagenhaft von dem, was man auf den Bildern gesehen hat. Ja. Erzähl mal, die ist nicht neu.
Nee, jetzt nicht gerade neu, die habe ich jetzt ungefähr ein Jahr. Die Lupine, es gibt nicht die Lupine, es gibt ja verschiedene Modelle.
Okay,
es gibt davon. Modelle mit STVO oder STVZO, weiß ich gar nicht, Zulassung. Also die eben dann auch nicht blenden, ja, die eben dann nur den Lichtkegel nach unten haben, aber gut ausleuchten und dann welche, die man so im Wald oder beim Mountainbiken fährt, wo man es nicht braucht. Das gibt es unterschiedlich, sind natürlich noch heller. Aber ich habe eine und mit die größte, ich weiß gar nicht, wie viele Modelle die haben, aber die SL heißt die, AF. Und AF, die hat Abblend- und Fernlichtmodus, wie beim Auto. Und der Lichtkegel ist eigentlich beim Auto oder bei der Lupine SL im Abblendlicht vergleichbar mit dem Abblendlicht eines Autos, kann man so sagen. Ja, und man blendet trotzdem niemanden, weil das, ja, ein Auto blendet dich ja auch nicht im Abblendlicht, ne? Und im Fernlicht ist das schon ein riesiger Scheinwerfer. Ja? Also gut, jetzt bei meinem Auto zumindest bei dem neuen. Ich habe ja noch ein paar alte. Die alten haben Funzeln, aber die neuen, das Auto mit zwei Scheinwerfern, das hat dann schon noch ein bisschen mehr. Aber das ist schon sehr beachtlich, was diese Maschine hat. Aber im vollen Licht ist natürlich dann auch nach wenigen Stunden auch der Akku leer. Ne? Das muss man natürlich auch sehen. Ne? Also da bin ich mittlerweile super begeistert, aber ich habe halt jahrelang immer gesagt, so eine Lupine und die sind so teuer. Und ich habe mich da teilweise auch dann über Leute geärgert, die dann immer bei Facebook schreiben, Lupine, musst du unbedingt Lupine kaufen. Ja? Hör doch auf, das ist doch alles nur teurer Quatsch. Nee, also das Ding kostet mit Akku ungefähr 500 Euro, das ist richtig viel Geld, ja. Aber für 500 Euro kriegst du keinen guten Laufradsatz, dann musst du mindestens mal einen Tausender hinlegen oder noch mehr. Und ja, du merkst dann auch, wenn du eben dann von deinem Standardlaufradsatz auf einen Laufradsatz, mit der 1000 Euro kostet, wechselst, dass da schon ein Unterschied da ist, ja. Aber dieses Aha-Erlebnis, wenn man im Dunkeln mit so einer Lampe für 500 Euro fährt, also diese, der Wert, der die Lampe für mich jetzt bringt in meinem Radfahrerleben, sei es jetzt auf dem Weg morgens auf die Arbeit, ich fahre dann teilweise jetzt schon um 6 Uhr los beispielsweise und drehe dann eine Runde, eine Stunde, bis ich auf der Arbeit bin. Ich könnte auch kürzer fahren, aber es macht einfach Spaß. Oder eben auch manchmal jetzt, ich könnte jetzt auch, also wir nehmen jetzt auf, ich gucke jetzt einfach mal auf die Uhr, wir haben jetzt 21.18 Uhr. Ja? Ich könnte mich jetzt anziehen, einfach dann nochmal bis Mitternacht Fahrrad fahren. Ja? Auf der Straße, aber auch im Wald. Das konnte ich vorher nicht mit so einer Funzel vorne dran. Das geht nicht, ja. Und auch beispielsweise Leute, die auf Nabendynamos schwören, da kommt nie diese Helligkeit raus.
Ja.
Und das macht es natürlich extrem geil, ja. Okay, es gibt auch Bauern, die nachts um 22 oder um 23 Uhr noch mit ihrem Trecker flügen, ja. Die haben dann 8 Flak-Scheinwerfer vorne am Trecker, ja. Dann sagst du nichts mehr mit deiner Lupine, dann kannst du nicht gegen anstinken.
Das ist was anderes.
Normalerweise, das ist echt geil. Und was ich jetzt gemacht habe, gerade gestern bestellt, oder nee, gestern angekommen, vorgestern bestellt, es gibt von Fitlock so eine GoPro-Halterung mit so einer Schnellwechselvorrichtung, magnetisch und manuell oder mechanisch verriegelt. Das Ding ist bombenfest, ja, und damit kann ich jetzt eigentlich meine Lupine von dem Fahrrad 1 aufs Fahrrad 2 wechseln. Also beispielsweise, also ich fahre entweder mit meinem Gravel-Reiserad mit voller Montur und zum Training auf die Arbeit und schwitze dabei, oder ich fahre mit meinem kleinen Faltrad mit E-Motor auf die Arbeit, wenn ich nicht schwitzen will. Aber wenn es dunkel ist, ist es dunkel. Da hätte ich gerne an dem auch natürlich gerne das richtige Licht. So, und jetzt hat jetzt die Lupine, also ich habe jetzt eben diesen Halter von Fitlock, der ist echt gut, um das von einer GoPro-Halterung auf die andere zu machen über diesen Magnetverschluss. Das geht innerhalb von einer Sekunde. Klick ab, klick dran, mehr oder weniger. Ja. Das ist richtig gut. Was ich auch nicht wusste, Lob an nicht an Lupine, an Fitlock. Ich habe diese Schnellwechselvorrichtung bestellt. Ich dachte aber, zwei Fahrräder, zwei Vorrichtungen. Eine Vorrichtung kostet 30 Euro. Bei Amazon zumindest, ich weiß nicht, ob es woanders billiger wäre, ich habe es bei Amazon bestellt, ohne zu vergleichen. So, und da habe ich natürlich gleich zwei bestellt, wegen zwei Fahrrädern. Da habe ich die erste Packung aufgemacht und da habe ich gesehen, du brauchst einmal dieses Magnetding, was an der Lampe oder an der GoPro, an der Actioncam bleibt, ja, und dann eben die Verbindung zu dem GoPro-Halter. Und da legen die zwei bei. Also ich hätte eigentlich nur ein Set gebraucht, das hätte gereicht für zwei Fahrräder, weil das Magnet bleibt ja an dem Gerät. Ja, habe ich was gelernt, dann überlege ich noch, ob ich das zurückschicke oder ob ich vielleicht noch für wirklich dann auch nochmal Wechselvorrichtung für die Action nehme. Dann brauche ich das zweite trotzdem. Ja, so.
Ja, und da und jetzt wir so viele Räder haben, brauchen wir auch so viele Vorrichtungen.
Ja, siehst du, genau. Ja, aber halt dann, wenn du dann wirklich auch so eine 500-Euro-Lampe von einem Rad zum anderen wechseln kannst, dann ist sie auch vielleicht nicht mehr ganz so teuer. Ja. So, und jetzt habe ich vielleicht, ich habe jetzt noch ein Problem mit der 500-Euro-Lampe. Und da ist vielleicht Schwarmintelligenz gefragt, weil das treibt mich seit gestern um und ich habe im Internet noch keine zuverlässige Information dazu gefunden. Also, die Lupine, SLAF, aber auch andere Modelle von Lupine, die werden auf- und abgeblendet über eine Bluetooth-Fernsteuerung, die man sich an den Lenker macht. Das sind zwei Knöpfe. Ein Knopf für auf- und abzublenden und dann ist der kleinere Knopf ist noch dafür da, um die Lichtstärke vom Fernlicht auch noch ein bisschen abzuschwächen oder auch vom Ablendlicht, um auch nochmal Batterie sparen zu können. Also wenn man nicht das volle Licht braucht, kann man auch mit weniger Licht fahren, dann hält natürlich der Akku länger. Ne? So, und diese Fernsteuerung ist per Bluetooth mit der Lampe verbunden. Jetzt möchte ich natürlich nicht mit einem Griff die Lampe auf das andere Fahrrad und dann mit 25 Griffen diese Bluetooth-Fernsteuerung abfummeln am anderen Fahrrad dran machen. Die Frage wäre jetzt für mich, wenn ich eine zweite Bluetooth-Fernsteuerung kaufe, kann ich zwei Fernsteuerungen gleichzeitig mit dieser Lampe koppeln, dass ich einfach nur die Lampe wechseln muss und sie funktioniert mit beiden Fernsteuerungen auf beiden Rädern, oder muss ich dann immer wieder die neue Fernsteuerung koppeln? Das wäre natürlich dann auch eher schlings. Das weiß ich nicht. Wenn mir das jemand beantworten kann, gerne hier eine Mail an die Rennrad-WG oder an den Blog oder wie auch immer, ihr wisst, wer mich erreicht. Ich habe es noch nicht raus, vielleicht muss ich auch einfach mal bei Lupine anrufen oder eine E-Mail hinschreiben, aber das treibt mich seit gestern um, jetzt wo ich die schöne Halterung habe.
Wo sitzt die Firma? Wo sitzt die Firma?
Oh, die Lupine sitzen irgendwo in Bayern, glaube ich, aber ich bin jetzt mir auch nicht sicher. Okay. Das ist eine deutsche Firma, ja. Ja, die haben, also es gibt auch ein paar YouTube-Videos, wo die so Insights haben in der Firma, das ist echt, das ist alles noch so, die kennt man alle mit dem Vornamen, wenn man da Kunde ist irgendwie.
Okay.
Ja, so mehr oder weniger, habe ich schon mitbekommen, die sind super kundenfreundlich, habt ihr auch schon auf der Messe kennengelernt, nette Leute eigentlich und die haben super Produkte.
Cool, ja. Hört sich gut an.
Kann ich jetzt Werbung hinschreiben, aber nein, ich habe meine Lampe bezahlt. Man ja, kann auch mal was loben, was man bezahlt.
Ja, stimmt allerdings. Ja,
also von daher. Das recht. Genau. Und es war echt das beste Invest der letzten Jahre, das ich gemacht habe in Radsportartikel. Ja. Jo, dann gibt es noch ein weiteres Produkt, was ich gerne erwähnen täte. Unbedingt. Ich war auf der Eurobike bei einer Firma, die heißt Magene oder Machine oder wie auch immer. Das sind Chinesen. Da bin ich vorbeigelaufen, weil die haben so ein Radar, wie man das von Garmin kennt, mit dem Rücklicht hinten drin. Und das sah so ähnlich aus, ich habe mich einfach interessiert. Dann habe ich mal geguckt, so auf dem Papier und auch, was ich an YouTube-Videos gesehen habe von anderen, soll es ein bisschen besser sein. Und dann habe ich mir die bestellt bei Alibaba in China. Also ist aber verschickt worden aus Hongkong raus und hat ungefähr so 109 Euro gekostet. Die Garmin kosten ein bisschen mehr. Mein Problem ist, dass mein Paket beim Zoll rausgefischt wurde. Ich muss 35 Euro Zoll bezahlen.
Sicher,
also da hat sich dann nicht mehr viel gemacht. Aber es gibt auch eine Quelle für die Machine von einem europäischen Online-Shop. Verlinke ich dann vielleicht in die Shownotes, weil ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er heißt. Es gibt nur einen. Und da kostet die auch 109 Euro, so wie in China. Ja? Aber weil es natürlich aus Europa heraus verschickt wird, ist es dann eben nicht mit der Gefahr behaftet, dass man noch irgendwie einen Zoll bezahlen muss. So, und diese Machine L508 ist so wie eben dieses normale Garmin, dieses Garmin Varia Radar-Rücklicht mit verschiedenen Standlichtfunktionen, aber sie hat auch dieses Blinklicht, Flashlight, was auch immer, um nochmal Batterie zu sparen, was in Deutschland nicht erlaubt ist. Man hat also keine offizielle STVZO-Zulassung mit dieser Lampe, aber es kontrolliert sowieso keiner. Und man kann es abschalten. In der App gibt es verschiedene Modi und ich fahre da immer nur mit Volllicht, weil ich bin selbst auch genervt, wenn, egal ob das in der Radgruppe ist oder wenn ich mit dem Auto hinterher fahre, wenn da bei einem Laufender irgendwas blinkt. Ja. Was ich eingestellt habe, auch das kann man einstellen, wenn von hinten ein Fahrrad, auch ein Fahrrad, wenn es schneller ist, aber ein Auto in der Regel ankommt, von hinten sich annähert, dann habe ich so eingestellt, dass dann die Lampe kurz mal so aufblinkt, so aufflächt und man sagt, Achtung, hier ist was, aber es hört dann auch wieder auf dann. Und was die Lampe kann, was bei Garmin eben leider nicht verfügbar ist, ist ein Bremslicht verbaut. Ja? Also irgendwie durch kinetische Energie oder wie auch immer man bremst, ja, und das merkt die Lampe und dann schon geht eben dann das hellere Licht an. Das finde ich eine super Sache. Die Batterielaufzeit, ich müsste es mal gucken, aber habe ich auf Mallorca auch getestet, so um die 7 Stunden und zwar mit dem vollen Licht, was ich immer gefahren bin. Das ist, glaube ich, ganz okay.
Das und ist okay, würde ich auch sagen, ja.
Genau, und für 109 Euro kann man damit nichts verkehrt machen. Ich habe mir die gekauft, ich habe das Garmin-Äquivalent aber mit der Kamera eingebaut und ich habe ganz gerne ab und zu mal, dass da eine Kamera hinten läuft, gerade bei uns im Rhein-Main-Gebiet, Aber die ist halt dann gleich dreimal so groß und dreimal so schwer wie jetzt diese Machine beziehungsweise das Äquivalent bei Garmin ohne die Kamera. Und ich bin zufrieden damit, kann es empfehlen.
Und an die Sattelstütze, oder?
Sattelstütze. Und zwar so quasi mit diesem Garmin Quartermount, wie das man auch bei der Garmin macht. Das hält mit einem Gummiband, also mit so einem Gummiring festmacht, wie man das so kennt. Ja, also das ist eigentlich eine super gute Sache.
Schaut gut aus, ja. Ich habe es gesehen. Du hast noch was getestet, glaube ich.
Ich habe vieles getestet. Ich habe noch nicht über alles geschrieben.
Was wollen wir denn noch erwähnen?
Ja, ich würde vielleicht, würd vielleicht mal so ein bisschen in die Indoor-Schiene gehen wollen. Mhm. Ich gucke auch mal auf die Uhr. Wir sind noch nicht bei einer Stunde, aber wir wollen die Podcasts auch nicht immer so ewig lange machen, ja, sondern jetzt gerade hier so im Wintertraining, dass es für so eine gute Radeinheit ausreicht. Aber ich würde deswegen vielleicht mal auf Indoor-Training gehen. Wir haben ja verschiedene Trainer, die neu auf dem Markt gekommen sind, angefangen von dem Swift Hub One über den Kicker Move und auch das neue Kicker Bike Shift. Ja. Das Swift Hub One, das ist ja das Nachfolgeprodukt von diesem Swift Trainer, der letztes Jahr rauskam. Der ist sehr günstig und ausreichend für die allermeisten. Er ist aber nicht so akkurat wie die Spitzenmodelle, aber dafür kostet er auch ja weniger. Also dieser Swift Hub und der Swift Hub One, die haben 2,5% Abweichung bei den Wattwerten, wohingegen die Profimodelle 1% oder weniger haben. Und erst wenn du unter 1% liegst, darfst du bei Swift oder auch auf anderen Plattformen bei einem Elite-Rennen mitfahren. Also mit dem Swift Hub dürfte gar niemand bei Swift ein Elite-Rennen fahren. Ja, das wäre nicht qualifiziert.
Aha, wenn du sagst, der wäre günstiger, was kann man dann ungefähr ausgeben dafür?
Der kostet 599 und der hat, glaube ich, dann sogar schon ein Jahr Swift mit drin, wenn ich mich recht erinnere. Ui. Und der Clou an der Geschichte ist jetzt der, normalerweise hast du ja da immer eine 11-fach-Kassette oder eine 10-fach oder vielleicht auch eine 12-fach-Kassette und dann muss man umbauen und hin und her. Das haben die jetzt abgeschafft, so ähnlich wie bei uns, bei unseren Kickerbikes, da ist ja quasi virtuelle Schaltung drin. Ja? Das wird ja alles nur noch simuliert. Bei den Kickerbikes ist es eben so, diese Schaltung, die simuliert ist, damit kann ich alles fahren, egal ob Swift oder auf einer anderen Plattform, immer schalten. Und bei diesem Swift Hub Trainer, da hast du eben dann hinten nur noch ein Ritzel. Ja? Und die Schalterei geht virtuell, sind glaube ich 24 Gänge, die man schalten kann insgesamt über also Knöpfe, die man oben mit dem Gummiring am Lenker festmachen muss. Da muss man eben dann über diese schalten, aber das funktioniert nur bei Swift. Ja, also wenn du jetzt Ruby fahren tätest, wird es nicht gehen. Ja, dann hast du eben hinten nur einen Gang und dann kannst du natürlich dann auf einer Plattform wie Trainer Road beispielsweise auch dein ERG-Training machen. Ja, also dein Intervalltraining, wo du sowieso nur am Eingang bist, das ist ja egal, da musst du eh nicht schalten, aber ansonsten mit der Schaltung kannst du nur bei Swift fahren. Ich finde, das ist ein guter Einstiegstrainer. Und wer sowieso gerne Swift fährt mit dieser ganzen Gamification, ihr wisst, ich bin da nicht so ein Freund von, aber es gefällt mir halt nicht so. Aber wer eben Swift fahren will, kann das damit sicherlich ganz gut tun. Wo ich so ein bisschen Bedenken hätte, aber vielleicht ist es auch unbegründet, ich habe da jetzt keine großen Erfahrungen, der wiegt halt nur 15 Kilo. Das ist nicht so schwer, also wenn man da wirklich mal einen Sprint geht, wie stabil steht der wirklich da? Also die meisten Trainer, andere Hersteller sind da schon ein bisschen schwerer. Wenn ich jetzt gerade an den neuen Kicker Move denke, der bringt 29 Kilo auf die Waage. Also eigentlich doppelt so schwer. Der steht dann viel fester, viel stabiler, viel massiver da. So, und der kostet dann auch gleich mal nicht 599, sondern 1599. Aber das ist echt von den Smart-Trainern der beste Smart-Trainer, den ich bisher ausprobieren durfte. Ja? Der ist technisch nicht anders als der Kicker V6, den es immer noch gibt, der 300 Euro weniger kostet, aber der hat so einen Schlitten, wo sich das Fahrrad nach vorne und hinten bewegen kann. Nicht viel, 7 Zentimeter vor, 7 Zentimeter zurück. Ja? Und auch nur, wenn du wirklich einen Sprint gehst oder aus dem Sattel, dann geht das wirklich vor und auch wieder ein bisschen zurück. Ja? Wenn du normal fährst, ist das so mit dem Auge kaum wahrnehmbar, dass der so ein bisschen nach vorne und hinten gleitet. Aber es ist in der Tat so, dass durch diese geringe Bewegung, wenn du immer statisch auf dem Ding sitzt und das so ein bisschen vor und zurück geht, es ist angenehmer, du kannst länger auf deinem, ja in dem Fall starren Sattel sitzen, weil Smart Trainer fahren ist immer anders als ja, draußen. Ja. Und das habe ich gemerkt und da war ich echt so ein bisschen traurig, dass ich den nach dem Test wieder zurückgeben musste.
Aber so wie lange hattest du den?
Den hatte ich, glaube ich, 3 Wochen. Ja, ich hatte zuvor das Kickerbike, das Kickerbike Shift, ach, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ne?
Nee, noch nicht.
Das Kickerbike Shift ist das zweite Smartbike-Modell, was unter dem Kickerbike angesiedelt ist, was wir beide haben. Du hast das alte Modell 1, ja, ich habe das Modell 2, aber eigentlich sind die geben sich nicht viel. Und der Unterschied ist eigentlich, dass das Kickerbike Shift ist aus Stahl. Unsere sind aus Aluminium, jo, da merkst du keinen Unterschied, wenn du drauf sitzt. Die sind auch über diese 5-Punkt-Verstellungen sehr leicht in der Höhe, Länge und so weiter verstellbar. Da ist auch kein Unterschied drin.
Wiegt aber dann wie viel mehr?
Nö, ich glaube, das wiegt ungefähr gleich. Echt? Hat auch denselben, diesen Y-Fuß. Also da ist so gut wie kein Unterschied. Auch der Lenker ist so. Du hast unten dann diese Bedienelemente nicht unter dem Lenker oder unter dem, also unterm Rahmen quasi, wo du dann auch dann das Display hast, in welchem Gang du fährst, das ist alles nicht da. Ja. Ja. Mhm. Aber du hast dann trotzdem diese Schaltgriffe mit den Knöpfen, wo du auch dann alles simulieren kannst, wo du über die App belegen kannst, ich fahre jetzt lieber den Shimano-Modus oder den SRAM E-Tab oder noch was ganz anderes. Du kannst ja sogar Campagnolo simulieren damit, eben mit den Daumenhebeln.
Mhm. Ja.
Das geht alles damit, geht auch mit dem neuen Bike Shift. Was das Shift nicht hat, die Climb-Funktion. Ja? Also, dass das hoch und runter fährt. Und da ist die Frage eben, braucht man es oder braucht man nicht? Braucht man es nicht? Wo kann man denn überhaupt Climb fahren? In diesen ganzen virtuellen Landschaften, also Swift, Ruby, was es da noch so alles gibt. Ja, da wenn man berghoch fährt, dann geht eben der Climb hoch beim Kickerbike. Und wenn man runterfährt, wieder runter, ja, dann eben ein bisschen in die Minusgrade. Das ist ganz angenehm, das macht es auch irgendwie so, damit kann man auch besser sitzen, weil man immer so ein bisschen den Winkel verschiebt. Wenn man aber jetzt beispielsweise viel im Erg-Mode trainiert, ja, auf diesen Plattformen oder auch auf Swift, wenn du dann, es ist ja immer noch so, glaube ich, dann, wenn du so ein Intervalltraining machst, dann hat man so einen Bildschirm vom Fahrrad, ne? Ist das noch so bei Swift?
Ja, ja.
Also in dieser Gamification-Welt, ne? Und dann fährst du ja nicht bergrunter, dann fährst du ja im Erg-Mode das, was dir die Maschine vorgibt für dein Trainingsprogramm. Genau. Und dann geht natürlich dann der Climb des Kicker-Bike auch nicht hoch und runter. Ja? Also wer primär damit fährt oder generell auf den Climb verzichten kann, der ist mit dem Kicker-Bike-Shift super bedient, glaube ich. Und das Ding ist noch mal leiser als das richtige, das ist große Kicker-Bike.
Mhm. Ja? Ja, es ist schon ein Vorteil.
Jetzt muss ich auch sagen, du hast das alte Bike von mir geerbt. das ist schon ein bisschen durchgeritten, das ist ein bisschen lauter als das eigentliche Kicker-Bike V2, was jetzt da ist. Ja, aber dieses.
Ja, ich habe nur den Vorteil, dass sich hier niemand beschwert, wenn ich fahren würde. Also,
ja. Aber wenn du fahren würdest, weil du fährst ja lieber irgendwie mit
Schneeketten. Ich fange ab morgen an.
Genau,
mit Schneeketten. Ich fange ab morgen an. Ja. Nee, ich war bis jetzt tatsächlich immer nur draußen unterwegs. Ja. Nicht viel, aber wenn, dann draußen.
Auf welcher Plattform fährst du denn?
Ja, ich werde halt wieder ganz normal bei Swift einsteigen. Ich pausiere das ja immer, weil ich im Sommer wirklich, beziehungsweise ab April eigentlich, siehst du mich nicht mehr indoor Radfahren. Und ich habe jetzt letztens eine E-Mail bekommen, dass ich sogar 30 Tage lang mit dem Code testen kann. Anders als sonst diese Testtage oder ich glaube 25 Kilometer waren es immer oder 15 Kilometer, weiß gar nicht mehr. Genau, das wollte jetzt eben mit dem anfangen, aber ich bin vermutlich wieder auf Swift unterwegs.
Ah ja, also ich weiß
nicht. Du hast eine Alternative.
Nee, also ich habe gehört, aber ich weiß nicht, ob es stimmt, weil ich ja selbst nicht auf Swift fahre. Jetzt wäre ich fast über mein Kopfhörerkabel gefallen, als ich im Kühlschrank war, um mir noch eine Flasche Warmund rauszunehmen. Wir schneiden hier nichts raus. Wenn ich umfalle mit der Flasche Bier in der Hand, ist es so.
Dann hören wir alles.
Genau. Ich wachte jetzt auch gerade auf. Also ich bin ja kein Swift-Fahrer, seit Jahren schon nicht mehr, weil ich mir eben andere Dinge besser gefallen. Aber gut, es ist eben Geschmackssache. Ich habe aber gehört, dass angeblich man jetzt bei Swift auch nicht mehr im Sommer pausieren kann.
Ach,
das heißt, du zahlst entweder monatlich oder einen Jahresbeitrag und dann ist es halt so. Ob das wirklich stimmt, kann ich nicht sagen, aber ich habe es jetzt mehrfach gelesen und gehört. Vielleicht sind Altverträge momentan noch ein bisschen anders, aber wenn du jetzt einen Neuvertrag machst, angeblich sei das so. Ich weiß auch nicht genau, was Swift momentan kostet, so um die 15 Euro wahrscheinlich immer noch.
Genau, ja.
Ist
also
halt Geld.
Jetzt im Moment weiß ich nicht, aber bis April war es zumindest
naja.
So.
Die kosten ja alle mehr oder weniger plus minus, ja. Die Sache ist halt die, Swift hat kaum Konkurrenz und je weniger Konkurrenz Swift hat, umso eher können sie irgendwann an der Preisschraube drehen, weil die müssen ja auch Geld verdienen. Ist ja jetzt nicht so, klar, dass die irgendwie dass die von nichts leben können. Ja? Die müssen entwickeln, das kostet alles Geld, das Hosting und so weiter kostet Geld. Von daher, Swift braucht Geld, wie jeder andere auch, ja, und je mehr Marktmacht die haben, umso eher können sie einen Preis auch durchsetzen, ja, so. Und ja. Jetzt ist leider die andere virtuelle Welt, Road Grand Tours oder RGT, die wurden ja vor anderthalb Jahren von Wahoo gekauft und dann mit irgendwie über Wahoo X so ein bisschen in Wahoo Systems, das ist ja diese andere, ja, ich würde sagen, die ernstzunehmendere Trainingsplattform mit integriert. Ja, und dann konnte man eben in virtuellen Welten fahren, was es normalerweise bei Wahoo X oder bei Wahoo Systems nicht gibt, eben noch kostenlos einfach mitfahren. Aber offenbar haben das zu wenige gemacht und jetzt hat Wahoo ersatzlos eben jetzt gerade zum 31.10. die Plattform eingestellt. Das ist also ein Mitbewerber weniger. Gut für Swift, schlecht quasi für den Wettbewerb. Ja. Und entsprechend dankbar bin ich, dass es immer noch ein paar andere gibt. Ich teste jetzt gerade eine Plattform, die heißt, ich muss es wieder lesen, habe ich erst seit gestern, die hat einen komischen Namen, die heißt Indie Velo. Also großes I, N-D-I-E, also wie Indie Pop oder Independent oder irgend sowas, Indie und dann großes ja. V wie Velo, also Indie Velo. Die haben virtuelle Welten quasi momentan nur auf einer Insel, so quasi wie Swift mal angefangen hat, ja, aber da auch schon viele Strecken eigentlich. Bin es bisher nur einmal gefahren. Es fühlt sich sehr natürlich an, bisher vom Fahren. Ich finde die Grafik besser, weil ich komme mit diesem Comic-mäßigen nicht so gut zurecht. Es ist mir teilweise so viel. Und was mir echt gar nicht gefällt bei Swift, ist diese Gamification, dass du dir da irgendwie so einen Windschatten erfahren kannst und irgendwann wieder einsetzen kannst im Sprint oder sonst irgend so ein Blödsinn. Das hat man in der realen Welt auch nicht. Sorry, also ich meine, ich weiß auch nicht, warum man da irgendwie Weltmeister ausfahren konnte, wo dann irgendjemand dann so ein Gimmick dann irgendwie auf der im Zielsprint nochmal ziehen konnte. Finde ich total bescheuert, ja. Anderes Thema. Geht da nicht. Ja. Die Grafik finde ich besser. Da sind schon relativ viele Leute unterwegs, aber ich wette mit dir, das sind die meisten sind Bots, das sind gar keine richtigen Leute, merkt man auch in den Namen. Ja. Also wenn dann eine Schwedin einen spanischen Namen hat und umgekehrt oder irgend sowas, dann passt das alles nicht richtig. Aber ist egal, es sieht erstmal zumindest ein bisschen wuselig aus. Das war der Fehler bei RGT, die haben also nicht immer da Bots fahren lassen, dass die Straße gleich überfüllt ist. Da sieht es eben ein bisschen lebendiger aus. Das Fahrgefühl ist schon sehr gut. Man kann auch draften, im Windschatten fahren. Das passt. Also die können schon relativ viel. Was noch nicht geht, ist die Climb-Funktion auf dem Kickerbike. Ja, oder auch die andere. Ja, es gibt ja noch mehr auch Elite hat ja so ein Climb-Ding, irgend sowas, ja. Das kann die Plattform noch nicht, das kommt bestimmt auch. Aber ansonsten, was sie schon können, jetzt bei den neuen Wahoo-Produkten, die kann man ja über Wi-Fi mit dem Trainer oder mit der Trainingsplattform verbinden, mit dem Laptop. Das geht da auch schon sowas. Also das, ich fand das jetzt gar nicht so schlecht und ich bin dann eine stramme Runde gefahren, 29 Kilometer in der Stunde, also 29er Schnitt. Das war dann schon relativ realistisch. Es war für mich eine stramme Runde in der Mittagspause. Ich war klatschnass hinterher, trotz Ventilator.
Das war gestern, oder wann war's?
Das war gestern, ja.
Mhm. Das war eine Insel, glaube ich. Ich habe es auf den Fotos
ja, genau. gesehen. Ja, genau. Ja, mhm. ja. Das war so einmal so rund um die Insel so quasi.
Ja, mhm. am Anfang dachte ich, das wäre Mallorca gewesen, aber dann...
Ach, stimmt,
in der Erstansicht. Und dann habe ich schon gecheckt, oh, das sind aber andere Formen.
Könnte vielleicht sein. Aber zumindest meine Fahrt hat in so einem Velodrom angefangen und auch wieder aufgehört. Beziehungsweise also wieder zurück, wenn die Runde ist eben genau, ich glaube, 27 Kilometer oder sowas lang. Und dann fängt man im Velodrom an, fährt dann auf die Straße und dann kommt man zurück ins Velodrom. Und wenn man dann weiterfährt, fährt man eben dann gleich wieder raus. Ja? Aber es gibt auch dann schon so Richtungspfeile wie bei Zwift, wo man sagen kann, ich möchte jetzt aber von der Strecke auf eine andere Strecke fahren und so weiter und so fort. Das kann man dann auch in der Zeit entscheiden. Man muss also nicht auf der Strecke bleiben, auf der man angefangen hat. Das ist vielversprechend. Es ist momentan im Beta-Test. Das heißt IndieVelo und dann steht da dot, weiß ich nicht, .com wahrscheinlich. Kann man auch googeln. Schreibe es auch nochmal in die Shownotes. Es ist momentan eine Beta-Version und ist derzeit kostenlos. Also das kann jeder mal ausprobieren. Und why not? Ja. Das ist also, ja, was heißt ein Tipp? Ich fand es jetzt vom ersten Eindruck her nicht schlecht. So, und dann habe ich noch einen weiteren Tipp. Das ist IC-Trainer. Mit denen hatte ich schon mal Kontakt. Das sind eigentlich zwei Leute. Einer, der programmiert, den habe ich jetzt auch auf der Eurobike kennengelernt. Netter Kerl. Gar nicht so, wie man sich normalerweise einen Informatiker vorstellt. Einer, der dann, glaube ich, so ein bisschen mehr auch dann die Vermarktung macht. Mit dem hatte ich also initial Kontakt und der hat dann mir dann gesagt, ja, guck dir das mal an. Das ist ungefähr, ich glaube, zwei, vielleicht auch drei Jahre her, weiß ich gar nicht genau. Die hatten damals schon eine Mac-Version und ich bin damit nicht zurechtgekommen. Also das Einrichten und das Zurechtfinden dieser Plattform fand
daran
ich
daran scheitert es ja schon oft, ob man das weitermacht oder nicht.
Genau, das fand ich zu schwierig, nicht nutzerfreundlich. Da habe ich es gleich sein gelassen. Ja, und da konnte man im Grunde damals auch nur so Intervalle abfahren. Jetzt habe ich die auf der Eurobike getroffen oder ich dachte, der auf dem Fahrrad sitzt, ist auch der, der so ein bisschen Marketing macht. Nee, es war der Informatiker. Mit dem habe ich mich wunderbar unterhalten, auch ein kleines Video gemacht, der erklärt hat und gemacht und getan. Die haben echt viel getan und die haben mittlerweile eben auch Android und iPad oder iOS-Versionen. Also ich kann es auf meinem iPad laufen lassen, was mir viel lieber ist. Habe ich direkt vorne mein iPad auf dem Lenker, das Bike, das Kickerbike. Und sehe dann auch genauso groß, als wenn ich das irgendwie weiter weg auf dem großen Fernseher laufen habe. Das funktioniert. Es ist nicht nur Intervalltraining, man kann auch frei trainieren, man kann auch seine eigenen GPX-Tracks hochladen. Ja. Das habe ich alles noch nicht gemacht. Es ist auf dem iPad benutzerfreundlicher als auf der alten Mac-Version, die ich eben vor zwei Jahren hatte. Es ist noch nicht super benutzerfreundlich. Ja. Also ich habe dann lange nicht gewusst, wie ich meinen Strava-Account verbinde. Ja. Auch wenn ich mit Strava nicht viel mache, ich möchte schon, dass meine Kilometer dahin geliefert werden, nur als Tagebuch, ja, mehr nicht. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe es auch in FAQ bei denen nicht gefunden. Das hat mich schon frustriert. Aber als ich dann halt gefahren bin, habe ich gesagt, okay, ich probiere es halt jetzt auch ohne Strava-Anbindung. Und dann war ich fertig mit dem Training. Und dann hat er gesagt, ey, wir haben noch keine Strava-Verbindung. Du musst jetzt in den Browser, wir haben einen Browser eingebaut in der App, ja, dich kurz da bei Strava einloggen und dann zack. Ja, das hätten sie aber mit dem Button auch schon vorher auslösen können am Anfang. Ja, ich habe es halt eben Strava ausgelöst. Also ich habe gesagt, okay, ich hätte gerne meinen Datenlieferant an Strava. Da kann man auch Training Peaks und andere angeben, ja. Aber ich habe halt Strava angeklickt, also okay, was passiert jetzt, wie kann ich mich jetzt da verbinden, habe es nicht gefunden. Aber ansonsten, ich habe jetzt auch da nur ein Intervalltraining gemacht bei denen. Du kannst also verschiedene Trainingspläne dir runterladen. Ich habe jetzt auch nochmal so ein 12-Wochen-Trainingsprogramm angefangen. Du kannst dann dir nur aus dem Internet die Trainingseinheit runterladen, ja, ist nur wenige Kilobyte groß, dann hast du eben dann nur das die Applikation, den Smart Trainer steuert. Oder du kannst sagen, ich hätte gerne noch Musik oder sogar Video. Ja? Mhm. Die Musik fand ich jetzt für meinen Musikgeschmack gar nicht schlecht, hat mir ganz gut gefallen, war immer so quasi ungefähr in der Trittfrequenz, die ich treten hätten solle. Ja? Und sie war auch nicht so schlecht, dass wir sie sich hätten nicht anhören können. Und ich habe auch gedacht, okay, haben die jetzt die Musik alle geklaut? So alles mit Rechten und sowas? Nee, das ist schon mit dieser freien Lizenz, ja. Also dass man die hören kann, dann machen die sich echt Mühe, sich so eine Musik zu suchen, die auch einigermaßen passt. Und sie haben, ob das jetzt eigene Videos sind, weiß ich nicht. Aber ich hatte jetzt ein Video von Mallorca, was die da mit eingespielt haben, um mich so ein bisschen zu entertainen. Ja? Das kann man mit runterladen, wenn man möchte, muss man eben nicht, habe ich aber gemacht. Das hat mir ganz gut Spaß gemacht. Alternativ kann man da in diesem unteren Fenster, wo eben dann das Video von Mallorca gelaufen ist, habe ich beim zweiten Training eben dann in dem Browser Netflix geöffnet und habe dann meine Netflix-Serie geguckt, während ich in der Wahl gefahren habe. Das fand ich auch gut. Also man muss nicht immer in virtuellen Zwift-Welten fahren oder in anderen virtuellen Welten, weil eigentlich sind diese Intervalltrainings ja besser als nur rumdatteln auf beispielsweise Zwift und viele Junk-Miles fahren. Weil das habe ich früher gemacht. Also als ich Zwift gefahren bin, du fährst da und dann machst du einen Social Ride oder guckst du mal, hängst die Bahn dann in den Windschatten rein, lalalala, machst irgendwas. Hauptsache, du kommst auf deine blöden Kilometer. Aber Trainingseffekt hast du ja nicht so richtig. Lieber eine Stunde ein Intervall trainiert, da hat man wesentlich mehr davon. Ja, auch das kann man auf Zwift machen, das weiß ich. Ja. Aber dann fahre ich in der virtuellen Welt und drehe jetzt 500 Watt, aber ich fahre gerade bergrunter, wo ich gar nicht treten müsste. Weißt du, das ist dann für mich, das Optische passt nicht zu dem, was meine Beine gerade machen. Und das gefällt mir bei Zwift nicht.
Und ein Highlight dazu ist dann noch, dass du einen Fernseher nebenbei laufen lässt und da das Programm schaust.
Genau, ja, ja.
Und oder? Da, so ist doch oft.
Genau, und bei IC Trainer kann ich eben dann dabei Netflix oder Amazon Prime oder vielleicht auch Waipu TV, den Fernseher, über so einen Streaming-Anbieter, über die Browser-Oberfläche gucken. Und oben habe ich dann trotzdem meine, ja, was ich gerade mache und die ganzen Werte, wie Watt ich trete und so weiter, ja. Das ist schon eine coole Sache. Das geht auch bei Trainer Road. Also Trainer Road ist wohl die beste Trainingsplattform neben Wahoo System. Und auch die können schon bestimmt 7 oder 8 Jahren dann so einen Streaming-Anbieter mit einbinden, dass man da was gucken kann. Aber dafür kostet TrainerRoad, glaube ich, mittlerweile knapp 18 Euro im Monat. Das ist halt schon stramm. Und IC-Trainer, ich weiß es gar nicht genau. Ich bin momentan noch in der Testphase. Also man kann da 30 Tage kostenlos fahren. 1 oder 2 Euro im Monat.
Ach, echt?
Genau. Ja. Das ist halt schon geil. Also das ist ganz wenig. Wenn man jetzt anfangen will und sich so ein bisschen Zeit nimmt, sich in das Programm reinzufuchsen auf dem iPad oder auch auf Windows-Rechner oder sonst irgendwas, ist das vom Preis-Leistungs-Verhältnis das Beste, was du haben kannst. Ja? Also ich glaube, ich muss den von IC Trainer nochmal antriggern, damit der mir einfach mal mich mal durch das Programm führt. Ja? Wahrscheinlich gibt es da auch YouTube-Videos und sowas. Ich habe halt noch keine Zeit gehabt, mir das genau anzugucken, aber es gefällt mir wesentlich besser als das, was ich da vor 2, 2,5 oder 3 Jahren gesehen habe. Und das finde ich gut.
Aber die Indoor-Cycling-Season hat ja gerade begonnen, somit haben wir ja noch Zeit.
Genau, ja. 1.11. ist noch nicht lange her. Und jetzt seit dem 1.11. habe ich jeden Tag trainiert. Wir haben heute den 3.11. Ne? Und ich weiß, vielleicht am 5.11. werden wir wahrscheinlich dann den Podcast live nehmen. Bis dann habe ich noch 2-mal mehr trainiert. Ich habe heute nicht trainiert. Ich wäre gerne mit dem Fahrrad auf die Arbeit gefahren, auch bei Regen. Aber ich hatte halt noch was anderes vor. Oder beziehungsweise wir kamen gestern spät ins Bett, weil wir im Konzert waren. Das Fahrrad war nicht gerichtet und da bin ich mal ausnahmsweise mit Auto auf die Arbeit gefahren. Und weil wir heute Abend Podcast gemacht haben, was ich natürlich auch sehr liebend gern mache, konnte ich auch heute Abend nicht trainieren. Gut. Stattdessen am Quaremont-Glas.
Ja, dann nochmal Prost.
Dankeschön. Schmeckt immer noch. Also jetzt haben wir erstmal wirklich so ein paar Themen, auch wenn nur an der Oberfläche angekratzt, aufgeholt, die wir im Sommer durch unsere Podcast-Pause so ein bisschen vernachlässigt hatten. Ne?
Vernachlässigt, ja. Der Garmin 840 fällt mir noch ein, aber den habe ich ja noch länger und da können wir auch beim nächsten Mal noch mal kurz drüber sprechen.
Garmin 840, Wahoo hat ja eine neue User-Führung, wenn man den neuen Screen, wenn man den Element einschaltet. Mhm. Die finde ich geil, die gibt es seit vorgestern, war ich total begeistert, müssen wir aber jetzt auch nicht drüber reden, aber die macht das Gerät noch ein bisschen besser, aber du bist halt begeistert von deinem Garmin 840. Mhm. Dann muss ich auch nochmal irgendwann fragen, warum eigentlich, warum ist der so gut, beziehungsweise nutzt du alle diese Funktionen, die der hat, die man...
Das kann ich dir gleich beantworten,
nein. Die ich gar nicht brauche, nein, genau so. Oder wenn du dann mal einmal im Jahr, das war immer mein Problem mit Garmin. Garmin hat echt richtig geile Funktionen auf den Geräten, die man halt im Tagesgeschäft nicht so braucht, ja. Und wenn ich sie dann einmal im Jahr gebraucht hätte, dann saß ich davor, dachte ich, okay, wo finde ich denn die jetzt nochmal? Wie funktionierten die jetzt? Und das war mein Problem. Und dann brauche ich sie auch nicht.
Ja. Aber ich kann ja auch nicht ein altes Modell kaufen. Also irgendein neuen brauchte ich ja jetzt, weil ich war ja wirklich sehr, sehr, sehr gehandicapt mit meinen 3 Stunden Akkulaufzeit vom vorherigen. Und somit alleine dahingehend hat sich das Ding schon bewährt. Hört sich jetzt doof an, aber alles andere bis jetzt hat mir auch gut gefallen. Das Einzige, wo ich nicht happy bin, ist mit dem Herzfrequenzgurt. Also ich habe mir da letztes Jahr schon einen neuen gekauft und das geht wieder nicht. Und ich weiß nicht, ob es immer die Batterie ist, weil die habe ich schon so oft gewechselt. Aber irgendwas ist mit diesem doofen Gurt.
Also ich meine, die sind ja alle...
Ich bin ja überlegen, ob ich den mit am Hand oder am Arm
Du meinst nehme. Den von Wahoo, ne?
Ich glaube, ja, den hat Olli auch, soweit ich weiß.
Ja, genau, den habe ich auch. Genau, ja. Und mittlerweile ist mein Band für den Arm schon so ein bisschen ausgenudelt, weil ich den ja eigentlich immer nur beim Indoor-Training trage und der Schweiß dann irgendwie, ich glaube, ich habe den jetzt 5 Jahre schon, dann doch irgendwann zusetzt.
Das frisst dann das
Band. Ja, gut, der ist ja nicht mehr so ganz, ist so ein bisschen so ausgeleiert und schmuddelig. Das kann man wahrscheinlich auch nachkaufen und das hat natürlich einen Riesenvorteil. Ich weiß nicht, ich glaube, ich lade den nicht so oft. 35 Stunden Akkulaufzeit, ja, und eben dann mit dem eigenen Ladegerät oder Ladekabel, zack, dran, fertig. Ich habe immer, wir haben ja unten unter dem Wahoo, unter dem Kickerbike noch so eine USB-Steckdose oder so eine Dose halt, wo man ein USB-Kabel reinstecken kann. Und da hängt quasi immer dieses Ladegerät drin, weil ich es ja auch immer nur brauche, wenn ich Indoor fahre. Und dann so alle 2 Wochen hänge ich das mal dann da unten dran und dann lädt es eben wieder.
Ja, das ist schon eine gute Sache. Also das muss ich noch ein bisschen optimieren, ansonsten bin ich zufrieden. Mir gefällt die Ansicht, die Darstellung ist echt cool und ja, noch ein paar andere Sachen, aber das können wir beim nächsten Mal besprechen.
Naja, weißt du schon, wie lange die Akkulaufzeit ist? Hast du mal getestet? Ja, lang.
Also ich kenne nur die Daten, oder ich weiß ja von den Daten, ich habe ihn auf jeden Fall nicht immer sofort nach der Fahrt wieder beim Laden und das war eben vorher der Fall.
Naja,
und oder ich habe auch seitdem keine Powerbank mehr mitgenommen,
das ist ja den die
während der Fahrt zu laden.
Ja. Ich meine, das ist auch vollkommen egal. Jetzt meine Lupine, wo wir jetzt wieder bei der Lampe sind, ja, die hält eigentlich locker 2-mal auf die Arbeit, ja, und würde wahrscheinlich auch den 3. Tag auch noch halten, ja. Aber dann hänge ich sie eben noch 2 Tage ran und dann weiß ich wieder, dass sie wieder 2 Tage hält. Auch wenn sie vielleicht 3 Tage halten könnte. Und so ist es auch mit meinem Wahoo Element Roam. In Mallorca, da habe ich ja halt jeden Abend wieder aufgeladen, auch wenn er nur halb leer war oder noch nicht mal, weil ich mache das halt so, keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich deswegen der Akkumörder. Vielleicht sind, also
kann
wenn
sein.
Ich so oft irgendwie einen Ladezyklus bekomme, weiß ich nicht, aber auch da hatte ich noch keine Probleme damit.
Heißt es ja öfter mal, gell? Vielleicht war das auch bei meinem Garmin, aber der hat halt irgendwann angefangen, richtig schlecht zu werden. Also das Display und eben auch der Akku. Und dann habe ich so, okay, irgendwas Neues brauche ich und somit.
Aber jetzt bist du ja zufrieden. Aber ich werde dich noch ein paar Mal challengen und du hattest ja auch noch nie den Wahoo ausprobiert.
Stimmt.
Ja,
nur mal so beim Simon so reingeblickt und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist immer nur schwarz-weiß.
Nee.
Aber es ist es nicht.
aber gut.
Es ist es also nicht.
Der Simon hat wahrscheinlich noch den ganz alten gehabt, den schwarz-weißen.
Ich glaube aber nicht einmal. Der hat schon sich ein neues Gerät gekauft vor einem Jahr oder so.
Ach komm.
Ist aber jetzt auf Garmin doch umgestiegen. Der hat jetzt denselben wie ich seit 5 Tagen. Aber hauptsächlich deswegen, weil er halt mit einer Garmin-Uhr trainiert und da halt alles kombinieren kann.
Das macht Sinn wahrscheinlich, ja.
Ja, schon.
Immer diese Triathleten.
Richtig, die alles Bescheid wissen müssen und
genau.
Trainingszustand und so weiter
genau.
auswerten, ganz genau.
Wir hatten ja den Simon sowieso irgendwann Anfang des Jahres im Podcast, mit seinen Ambitionen, was er dieses Jahr erreichen wollte und dann irgendwann eine Qualifikation für ein weiter entferntes Ausland, ein Event. Da hatten wir jetzt irgendwie gar nicht mehr drüber gesprochen. Da bin ich auch mal wirklich brennend interessiert, wie es da gelaufen ist und wie es da aussieht dann im nächsten Jahr.
Ja, können wir gerne machen. Die nächste Saisonplanung steht ja schon wieder.
Das machen wir dann vielleicht in der Weihnachtssendung.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
Genau.
Genau, aber das ist noch nicht die letzte Sendung heute vor, oder die letzte Folge.
Nee.
Auch wenn wir senden, ist es, glaube ich, keine Sendung vor der Weihnachtsfolge. Ja. Es wird noch eine zwischendrin geben. So, und jetzt sind wir schon bei hier über eine Stunde 20 Minuten. Die meisten werden
Zeit.
Schon vom Smartbike oder von der Rolle gefallen sein.
Das ist eine längere Einheit heute.
Genau, ja. Ich habe soweit nichts mehr auf dem Zettel. Wahrscheinlich haben wir noch was auf dem Zettel, aber ich habe jetzt auch nicht mehr den Überblick nach Zweigwaremund. Wolltest du noch?
Ich glaube, Claude, wir können es für heute gut sein lassen.
Ja, genau. Übrigens habe ich wieder jemanden kennengelernt auf Mallorca, der hat gesagt, ja, du bist doch der Podcast-Partner von der Sarah.
Ach. Wer ja, war denn das?
Ja, der, wer
Echt?
War das? Ja. Das ist schon interessant, ne?
Da bin ich gespannt, das muss man noch verraten.
Ja, genau. Also manchmal bekommen wir schon Feedback.
Ja.
Manchmal per Zufall, manchmal auch per E-Mail oder per Kommentar, irgend sowas. Also die wenigsten hören ja die Podcasts bis zum Ende durch. Wir haben ja, also der letzte mit Berner Bikes hat jetzt in einer Woche über 1000 Hörer gehabt. Das war schon nicht so schlecht, ja. Aber ob die dann alle wirklich von A bis Z, also von der ersten bis zur letzten Minute höre, weiß ich nicht. Ja. Muss man immer sagen, in der allerletzten Minute, und jetzt könnt ihr uns auch einen Kommentar schicken, das hören wahrscheinlich die meisten gar nicht mehr.
Kann gut sein, ja. Oder trauen sich nicht, oder ja.
Genau, ja. Aber immer gerne, und wenn ihr Fragen habt und so weiter, ja. Natürlich auch an Sarah, es muss nicht immer nur an mich sein.
Das Technische eher an den Sarah Claude, hat, genau.
Ja.
So ein bisschen komischen Veranstaltungen hier, warum nicht?
Genau. Okay. So, jetzt gehen wir langsam ins Bettchen. Morgen ist Freitag, noch einen Tag arbeiten. Vielleicht kann ich in der Mittagspause wieder trainieren. Hoffe mal, weil ich bin ja im Homeoffice, dann kann ich das in der Mittagspause ganz gut. Und dann hören wir oder sehen, wir sehen uns ja hier, die Hörer hören uns nur, wir sehen uns über die Zoom-Videokonferenz. Dann, also wir sehen uns wieder, die Hörer hören uns wieder noch einmal vor der Weihnachtsfolge. Bin ich ganz sicher.
Bis dahin.
Also, ciao.
Tschüss.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.